Ja, liebe Gemeinde, die evangelikale Welt ist gegenwärtig wieder in vielen Diskussionen und es geht im Kern um die Glaubwürdigkeit der Bibel. Es wird diskutiert über verschiedene Lesarten. In verschiedenen, gerade auch ethischen Fragen wird gesagt, man kann die Bibel unterschiedlich verstehen. Die Folge dieser Unterstellung ist, die Bibel ist in wichtigen Fragen nicht wirklich eindeutig. Wir sind überzeugt davon, dass Gottes Wort in allen entscheidenden Fragen völlig eindeutig ist. Und ein solches Beispiel wollen wir heute uns auch näher betrachten, wobei es sicher kein populäres Beispiel ist, weil es immer mit Herausforderungen und auch mit persönlichem Leid verbunden ist. Das ändert aber nichts an der Klarheit von Gottes Wort und auch von Gottes Willen. Und wir wollen auch im Rahmen dieser Predigt erkennen, dass Gott hier nicht nur eine klare Bewertung vornimmt an diesem Punkt, sondern dass damit ein großes Vorrecht verbunden ist, eine große Gnade verbunden ist, auch dort, wo dieses Thema mit Leid besetzt ist. Wir wollen erkennen, dass die Versuche, Gottes Wort irgendwie glatt zu schmiegeln und unserer Zeit anzupassen, die Inhalte letztlich umzudrehen, dass das nicht liebevoll ist. Es ist nur scheinbar liebevoll. Wir wollen erkennen, dass Gottes Wort auch dort, wo es scharf ist und uns im ersten Moment vor den Kopf stößt, dass dort immer auch Gottes Liebe zu erkennen ist. Und für uns als Christen, als Errettete, auch an diesen ethisch herausfordernden Punkten, wir immer Gottes Liebe erfahren dürfen. Wir sehen schon grundsätzlich an diesem Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, Gottes Liebe, weil Gott sich uns erklärt. Gott hätte das ganz sicher nicht nötig. Es ist ein Vorrecht, dass Gott uns seinen Maßstab hier gibt. Und er könnte hier einen Punkt setzen. Ende. Er ist Gott. Er ist der Schöpfer des Universums. Er ist unser persönlicher Retter. Gott müsste sich nicht erklären, aber er tut es. Er möchte, dass wir ihn, soweit es uns möglich ist, in den richtigen Dosierungen, Stück für Stück, dass wir ihn immer besser verstehen lernen. Weil er möchte, dass wir verwandelt werden in das Bild seines geliebten Sohnes. Er möchte, dass wir keinen blinden Gehorsam möchte er von uns, sondern er möchte, dass wir immer mehr sehen im Gehorsam. Wenn man das Buch Maleachi studiert, bleibt man zwangsläufig an diesem einen Vers ganz sicher hängen. Sie haben das auf Ihrem Gottesdienstzettel abgedruckt. Das ist Vers 16, das Ende unseres Predigttextes. Und dort steht, denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr der Herrscharen. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Schon allein der erste Teil dieses Verses, Gott sagt, denn ich hasse die Ehescheidung. Eine ganz klare Beurteilung. Und menschlich fällt es uns oft schwer, dieses Urteil so anzunehmen. Ich denke, viele von uns haben im Hinterkopf aus persönlichem Erleben oder aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis, aus dem Familienkreis, Fälle, wo man sagt, ja, aber da kann ich das so gut verstehen. Dort ist es menschlich so nachvollziehbar. Und deshalb wollen wir uns heute fragen, warum hasst Gott die Ehescheidung? Wir wollen das erforschen. Warum spricht Gott hier so klare und auch erstmal so harte Worte? Warum ist dieses Urteil so hundertprozentig? Denn es ist kein Wenn und Aber. Sagt nicht außer wenn. Er macht keine Ausnahmen und er nimmt nicht den Einzelfall heraus, sondern er sagt es ganz allgemein. Ich hasse die Ehescheidung. Warum ist das so? Und wir wollen uns das in mehreren Schritten, wollen wir jetzt das weiter herausfinden. Und zwar erst im Kontext, in dem dieser Vers steht und dann im weiteren Kontext von Gottes Wort. Denn bei dem Thema ist es wichtig, dass wir nicht an einer Stelle stehen bleiben, sondern im Rahmen von einer Themenpredigt uns diesem Thema nähern. Aber schauen wir zuerst natürlich auf unseren Predigttext. In welchem Zusammenhang spricht Gott? Und das haben Sie auf Ihrem Gottesdienstzettel. Das sind im Kern die Verse 10 bis 16. Das Buch Maleachi ist in einer Zeit geschrieben. Israel war zurück aus dem Exil. Es war die Zeit nach der großen Rückkehr und nach der großen Bekehrung. Wir sind in der Zeit, wo so die zweite Generation rangewachsen ist, die religiös war, die eher keinen offenen Götzendienst betrieben hat, die aber lau geworden ist. Und darum geht es im Buch Maleachi zentral. Sie waren religiös und lau, nicht hingegeben. Und sie haben versucht zu tricksen vor Gott. Sie haben versucht, eine äußere Gesetzlichkeit zu leben, aber waren nicht mit dem Herzen dabei. Und darum geht es im Buch Maleachi. Und hier in diesem Abschnitt, wir wollen ihn jetzt einmal lesen, geht es speziell um die Frage der Ehe. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Warum sind wir denn so treulos, einer gegen den anderen, und entweihen den Bund unserer Väter? Juda treulos gehandelt und einen Greuel verübt in Israel und Jerusalem. Denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Der Herr wird den Mann, der so etwas tut, ausrotten, aus den Zelten Jakobs, was sich regt und redet. Auch den, der dem Herrn der Herrscher eine Opfergabe darbringt. Und zum anderen tut auch ihr das. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, sodass er sich nicht mehr zu den Opfergaben wenden und sie ihm nicht mit Wohlgefallen aus euren Händen annehmen mag. Und ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und hat er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichem Samen. So hütet euch denn in eurem Geist, und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr der Herrscher. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Wenn wir uns diesen Text näher anschauen, sehen wir eine Kette, die sich dort abspielt. In Vers 10 ist so diese große Anklage, und sie wird dann weiter konkretisiert: Treulosigkeit und Entweihung. Treulosigkeit und Entweihung wird hier zusammengestellt. In Vers 11 wieder Treulosigkeit. Juda ist treulos und das Heiligtum wird entweiht. Das ist der gleiche Zusammenhang. Treulosigkeit heißt entweihen. Und die Folge: Gott spricht hier von Ausrottung. Und er sagt, die Opfer helfen nicht mehr. Es ist nicht so, dass du hier sündigen kannst und bringst es dann wieder in Ordnung. Und er sagt in Vers 13 nochmal, die Opfer wirken nicht mehr. Denn ihr betrübt Gott. In Vers 14 erklärt Gott dann, warum. Gott war Trauzeuge. Gott war Trauzeuge. Und er ist derjenige, der eins macht. Und dann nochmal dieser Aufruf: Sei nicht untreu, denn Gott hasst die Ehescheidung. Nochmal: Sei nicht untreu. Nochmal eine scharfe Ermahnung: Sei nicht untreu. Wenn wir das jetzt hier in aller Kürze einmal zusammenfassen: Gott sagt, Treulosigkeit entweiht. Sei nicht untreu, mach das nicht. Sei treu, denn sonst betrübt es Gott. Und wenn es Gott betrübt, dann bringen deine Opfer nichts mehr. Deshalb sagt er es dir hier so klar. Warum? Weil Gott euch zusammengestellt hat. Gott war Zeuge, dass eure Ehe geschlossen wurde. Gott hat euch eins gemacht. Wir können hier als ersten Punkt, den wir jetzt mal weiterverfolgen wollen, festhalten: Gott hasst die Ehescheidung, weil er die Ehe liebt. Und jetzt geht es in unseren Unterpunkten darum, warum liebt ihr die Ehe so? Hasst die Ehescheidung? Warum ist das so? Die Ehe ist gestiftet als heilige, dauerhafte Ordnung für Erdenzeiten. Also als heilige, dauerhafte Ordnung für Erdenzeiten. Die Ehe ist der Rahmen, den Gott für den Menschen schafft. Den kleinsten Gemeinschaftsrahmen, den er schafft. Wir wollen uns das jetzt mal im weiteren Zusammenhang der Bibel anschauen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir im Blick haben, diese rote Linie, dieser rote Faden durch Gottes Wort hindurch. Ich hoffe, Sie haben eine Bibel zur Hand. Das ist immer sehr, sehr gut. Darf ich Ihnen sehr empfehlen. Aber ich lese Ihnen auch die einzelnen Verse vor. In 1. Mose 1, ganz am Anfang, im Schöpfungsbericht, 1. Mose 1, die ersten Verse der Bibel. In Vers 27, dieser ganz bekannte Vers, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Wo nochmal ganz deutlich gemacht ist, die Menschheit, wenn man von Menschheit spricht, spricht man von Männern und Frauen. Das hat ganz große Bedeutung in Kulturen zum Beispiel, wo Frauen nichts wert sind. In Kulturen und Religionen, wo Frauen völlig entwertet sind. Heutzutage muss man auch schon davon sprechen, und in Kulturen und Ideologien, wo Männer völlig entwertet sind. Sowohl als auch. Also ist hier völlig klar, die Menschheit besteht aus Mann und Frau. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Ist auch eine sehr klare Antwort auf die auf die Geisteskrankheit namens Gender. Menschheit besteht aus Mann und Frau. Als Mann und Frau schuf er sie. Die Ebenbildlichkeit Gottes findet sich in Mann und Frau. Und auch ein Mann oder eine Frau alleine ist Ebenbildlichkeit Gottes. Aber die ganze Ebenbildlichkeit findet sich darin. Und ein Vers weiter schon sehen wir, und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht. Und dann wird aufgezählt, über wen sie herrschen sollen, über die ganze andere Schöpfung. Und dieser Auftrag wird noch mehrfach wiederholt. Der Auftrag für den Menschen, vermehrt euch und herrscht über die Schöpfung. Das ist der zentrale Auftrag, der immer weitergegeben wird. Das gilt für alle Menschen. Und wie wir es gleich sehen werden, der Rahmen für dieses vermehrt euch ist die Ehe. Nicht nur dafür, aber auch dafür. Also der Grundauftrag, der für alle Menschen betrifft, nicht nur das Volk Israel, nicht nur Christen, sondern alle Menschen. Seid fruchtbar und mehrt euch und macht euch die Erde untertan. Der braucht den Rahmen von Ehe. In 1. Mose 9 sehen wir es zum Beispiel nach der Sintflut. Es wird nochmal wiederholt. Und wir sehen in dem ganzen Schöpfungsbericht, dass Gott immer etwas macht und Gott sieht, dass es gut war. Gott schaut auf sein Tagwerk und sagt und sieht, es war gut. Es war gut, wie er es gemacht hat. Und dann kommt die erste Ausnahme. Da finden wir in 1. Mose 2 schon. 1. Mose 2, 18, wo es heißt, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut. Erste Mal. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Alles, was Gott gemacht hat, ist gut. Und jetzt sagt Gott, noch ist es hier nicht gut. Was? Dass der Mensch alleine sei. Doch, der Mensch ist gut. Gut gemacht. Aber der Zustand jetzt gerade, es ist noch nicht fertig. Deshalb sagt Gott, es ist noch nicht gut. Und er zeigt damit, dass diese Gemeinschaft, es ist etwas, was er will und was sich jetzt immer mehr verdeutlicht, wenn wir weiter fortschreiten. Und es zeigt auch schon das erste Mal sehr deutlich an, Unterschiede in der Rolle. Also die Rolle der Frau, ein höchst aktuelles Thema. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Wichtig für den Rahmen von Ehe. Und dann direkt danach lesen wir, und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Und also Gott hat gesehen, was noch fehlt, und der erste Mensch erkennt auch sofort, das ist großartig, das ist gut. Das ist wunderbar. Er kennt sofort, wir gehören zusammen. Das ist richtig. Und Gott stiftet diese Ordnung. Nicht exklusiv für Christen, nicht exklusiv für sein Volk, sondern für alle Menschen. Luther hat gesagt, die Ehe ist ein weltlich Ding. Ist aber nicht weltlich gestiftet. Also Gott baut diesen Rahmen, wo er sagt, da ist es, das ist ein guter Rahmen. Und zugleich erklärt uns Jesus aber auch, nicht alle sind für die Ehe gemacht. Das ist ganz, ganz wichtig. Jesus erklärt uns in Matthäus 19, als seine Jünger sagen, so, jetzt hast du uns nochmal die Ehe erklärt, vielleicht ist es dann für einen Mann doch besser, nicht zu heiraten. Klammer auf, das ist ja eine Riesenverantwortung. Ist es dann vielleicht besser, nicht zu heiraten? Sie sagen, wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es nicht gut zu heiraten. Sie sind erstmal schockiert, weil sie von Jesus erklärt bekommen, wahrscheinlich das erstmal wirklich verstehen, was das für sie bedeuten würde. Und Jesus sagt, er sprach zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, sondern nur die, denen es gegeben ist. Dann erklärt er, denn es gibt Verschnittene vom Mutterleib an, die so geboren sind, und es gibt Verschnittene, die von Menschen verschnitten sind, und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Reichs der Himmel willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Also Jesus sagt, er nimmt kein Stück davon weg, dass es Gottes gute Ordnung ist, für das Zusammenleben, für auch fürs Kinderkriegen in nächster Instanz. Aber er sagt, nicht jeder kann das fassen. Auch da sind die Gaben unterschiedlich verteilt. Und er sagt, wer es fassen kann, der fasse es. Gott macht klar die Verantwortung in einer Ehe. Und er macht das so deutlich, dass auch das uns unbequem ist. Ich hatte mit ganz lieben Brüdern eine heiße Diskussion. Wir hatten ein Treffen von Predigern und schließen dann auf die Verse, die wir uns jetzt noch anschauen wollen. Und es entbrannte heiße Diskussion zuerst, steht das so in der Bibel? In 1. Korinther 7, wo es ja auch nochmal um die Ehe geht, Und Paulus, der sagt, ihr könnt dem Herrn besser dienen, wenn ihr jetzt doch ledig seid, dann bleibt doch ledig. Er spricht aus seiner Warte, aber er sagt auch, ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie sie dem Herrn gefällt. 1. Korinther 7, 32. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Hui, wir hatten eine große Diskussion über Priorität und wir waren uns im Kern auch einig und wir kamen auf diesen Vers und sagten, hui, Moment. Also nochmal, der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Und dann heißt es auch noch weiter, es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, noch einmal das Gegenstück in weiblich, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Ist das jetzt ein Gegensatz? Also kann es ein Argument sein, wenn ich sage, ich bin jetzt aber verheiratet, ich muss mich um die geistlichen Dinge jetzt nicht mehr kümmern, weil 1. Korinther 7. Ich brauche jetzt auch mich nicht mehr um irgendwie Gemeinde bemühen oder um die Mission bemühen. Das ist jetzt nicht mehr so wichtig, weil ich kümmere mich ja um meine Ehefrau. Oder umgekehrt, die Frau sagt, ich kümmere mich um den Ehemann. Also ich muss jetzt hier, ich bin raus aus der Nummer. Gemeinde ist für Ledige. Nein, 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 nein. Aber Gott macht sehr, sehr deutlich hier, das hat eine hohe Priorität. Und Ehe von Geistlichen, also von Gläubigen, von Geretteten, ist auch ein geistlich Ding. Und Ehe von Gläubigen bedeutet die Potenzierung der Möglichkeiten im Dienst für den Herrn. Aber er macht klar, wenn du grundlegend gefordert bist, weil deine Frau jetzt akut Hilfe braucht, dann hilf ihr jetzt in diesem Moment. Und wenn deine Frau geistlich lau geworden ist, dann hilf ihr, dass sie zurückkommt. Und unterstütze sie nicht da drin, dass sie sich immer weiter entfernt vom Glauben, von Gottes Wort, sondern hol sie mit zurück. In diesem Sinn ist das gemeint. Und umgekehrt natürlich auch für die Frau, für den Mann natürlich in einer besonderen Verantwortung. Und in 1. Mose 24, wollen wir noch einmal hinschauen, sagt Gott diesen Vers, den Jesus auch zitiert, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und einer Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Das ist halt das große Modell für die Ehe. Also die Ehe verändert zum einen die Beziehung zu den Eltern, ganz massiv, und sie ist halt eine dauerhafte, unlösbare Verbindung. Deshalb dieses Bild von dem Leib. Solange beide leben hier auf Erden, sind sie verbunden miteinander. Unser Pastor spricht öfter von zwei Brettern, die zusammengeleimt sind. Ich habe neulich zwei Bäume gesehen, die so dicht nebeneinander standen, von der gleichen Art, die sind ineinander verwachsen. Hatten unten zwei Stämme und an einem Punkt sind sie zusammengewachsen. Die kann man auseinanderreißen, aber die gehen kaputt dabei. Wenn man die trennt, das hinterlässt Schäden. Ganz massive Schäden. Wie die zusammengeleimten Bretter, wenn sie eins geworden sind, wenn das alles ausgehärtet ist, wenn sie wirklich ein Brett sind, dann gehen sie kaputt, wenn man sie auseinanderreißt. Also das ist dieses Bild und damit auch eine neue Identität. Also die bekommen nicht einen neuen Namen und sind jetzt nur noch einer. Zwei Personen, die so zusammenwachsen sollen, dass sie wie ein Leib sind. Und wir haben das eben gehört in Matthäus 5, wo Jesus sagt, Ich sage euch, wer sich von einer Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Also er sagt, es gab diese Regelung, aber Malachi 2,16, wenn wir es vorher noch nicht klar verstanden haben, Gott sagt, ich hasse die Ehescheidung. Und Gott zeigt uns auch, dass es auch für uns direkt jetzt schon hier auf Erden, bevor wir direkt die Folgen auch von Gottes Zorn diesbezüglich abbekommen, dass es Folgen hat. Dass es für uns schlecht ist. Warum? Weil Gott diesen Rahmen geschaffen hat für menschliche innigste Gemeinschaft. Und er sagt, das ist einmalig, das ist exklusiv. Also, das war unser erster langer Unterpunkt. Gott hasst die Ehescheidung, weil Gott die Ehe liebt. Und die Ehe ist eine heilige, dauerhafte Verbindung, die Gott stiftet. Nicht alle sind dazu berufen, aber wo Gott das möglich macht, da ist es zusammenwachsen zu einem Leib. Da ist der Zustand, dass Gott sagt, ich mache die Menschen in meinem Ebenbild, als Mann und Frau mache ich sie und ich stelle sie dann noch in dieser innigen Verbindung, dass sie wie eins werden. Und Klammer auf, in der Zeit nach dem Sündenfall niemals dort ankommen, dass sie völlig eins sein werden. Aber immer auf dem Weg sein sollen, eins zu werden. Immer mehr. Und die Bibel verschweigt auch nicht die Herausforderung, dieser Zusammenhang von menschlicher Sünde und Ehe. schon im Sündenfall, was erklärt Gott dem Mann als in der direkten Folge des Sündenfalls? Warum kriegst du jetzt die Folgen des Sündenfalls mit ab? 1. Mose 3,17. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast. Darum. Also letztlich, es geht um deine Rebellion, es geht darum, dass du dich selbst erhoben hast. Und es hat sich gezeigt darin, dass ihr die Rollen vertauscht habt. Und dass du der Führung deiner Frau, die sie gar nicht haben sollte, gefolgt bist. Damit hast du Tür und Tor geöffnet. Und in den Folgen des Sündenfalls für die Frau, ein Vers vorher, sagt Gott, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft dir groß machen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll dir über dich herrschen. Also dieses einmalige Herrschaft an dich reißen, das hast du jetzt als Neigung mit als Herausforderung in dir. Du neigst dazu, deinen Mann zu beherrschen. Aber er soll trotzdem herrschen. Das heißt, du bist immer jetzt damit konfrontiert und deine Nachkommen, dass sich über erheben wollen. Und dem Mann ist es halt ein Stammbuch geschrieben. Warum diese Folgen? Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht hast und von dem Baum gegessen hast. Nicht, weil du deiner Frau zugehört hast oder so. Sondern, weil du deine Frau mehr geehrt hast als Gott. Darum geht es. Das ist der Kern. Wir kennen das Beispiel Salomos, der viele, viele, viele Frauen aus fremden Völkern geheiratet hat. 1. Könige 11. Aber der König Salomo liebte viele fremde Frauen, neben der Tochter des Pharao. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Zidonische, Hethitische, aus den Heidenvölkern. Von denen der Herr den Kindern Israels gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen, denn sie werden gewiss eure Herzen zu den Göttern wenden. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und das sehen wir dann im weiteren Verlauf des Berichts, genau das passiert auch. Also er geht die Ehe schon mal grundsätzlich falsch ein, weil er die Vielehe dort praktiziert. Es ist halt nicht ein Leib, sondern es ist 1 zu 1000. Und er wendet sich dem Götzendienst seiner Frauen zu. So, sehen wir Risikofaktor auch. Oder wir sehen das Beispiel des Simson als letztes Problembeispiel, was wir uns hier kurz anschauen wollen. Danach aber gewann er eine Frau lieb am Bach Sorek, Richter 16, die hieß Delila. Und wir wissen, die Philister kommen zu ihr und sagen, verrat uns das Geheimnis von ihm. Und dann lesen wir, als sie ihn aber alle Tage mit ihren Worten nötigte und in ihn drang, da wurde seine Seele zum Sterben matt. Wirklich eine scharfe Beschreibung. Da verriet er alles, was in seinem Herzen war und sprach zu ihr. Also auch das Drama seines Lebens hing damit zusammen, dass er in unguter Weise diese Beziehung eingegangen ist. Wir sehen heilige, dauerhafte Ordnung für diese Welt einerseits, weil so innig, weil so einmalig und so prägend, natürlich mit Gefahren verbunden. Darum prüfet, wer sich ewig bindet. Warum hasst Gott die Ehescheidung? Weil er die Ehe liebt. Wir sehen das an einem zweiten Punkt, wie Gott die Beziehung zu seinem Volk pflegt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist in der Bibellese, wie oft Gott gerade in den Propheten sein Volk beschreibt als eine Ehefrau. Und das ist kein Zufall. Also es ist sowieso nicht Zufall in Gottes Wort. Und wir bemerken das, wo es so häufig vorkommt, da wird es uns schneller klar. Wir sehen zum Beispiel in Jeremia 2, Vers 20. Denn vor langer Zeit habe ich dein Joch zerbrochen und deine Bande zerrissen. Du aber hast gesagt, ich will nicht dienen. Ja, du hast dich auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen als Hure hingestreckt. In Jeremia 3, da wollen wir einen etwas größeren Abschnitt lesen, weil Gott die ganze Zeit dieses Bild hier gebraucht. Und er spricht, wenn ein Mann seine Frau verstößt und sie ihn verlässt und einen anderen Mann zu eigen wird, darf er wieder zu ihr zurückkehren? Würde nicht ein solches Land dadurch entweiht? Du aber hast mit vielen Liebhabern gehurt. Doch kehre wieder zu mir zurück, spricht der Herr. Also Gott sagt normalerweise, es entehrt doch, wenn man da wieder die Türen aufmacht. Er sagt, obwohl du es so schlimm getrieben hast, komm zurück. Du hast so sehr die Ehe gebrochen. Komm wieder zurück trotzdem. Erhebe deine Augen zu den Höhen und schau, wo hast du dich nicht schänden lassen. Auf den Wegen sitzend hast du auf sie gewartet wie ein Araber in der Wüste und hast das Land entweiht durch deine Hurerei und deine Bosheit. Deshalb blieben die Regenschauer aus und kein Spätregen fiel, aber du hattest die Stirn eines Hurenweibes und wolltest dich nicht schämen. Hast du nicht eben jetzt angefangen, mir zuzurufen, mein Vater, der Freund meiner Jugend bist du? Sollte er ewiglich grollen, für immer zürnen? Siehe, so hast du gesprochen und dabei Böses getan und es durchgesetzt. Und der Herr sprach zu mir in den Tagen des Königs Josia, hast du gesehen, was Israel die Abtrünnige getan hat? Sie ist auf einen hohen Berg und unter jeden grünen Baum gelaufen und hat dort Hurerei getrieben. Und ich dachte, nachdem sie das alles getan hat, wird sie zu mir zurückkehren. Aber sie kehrte nicht zurück. Und ihre treulose Schwester Juda sah dies. Ich aber sah, dass obwohl ich die Abtrünnige Israel wegen ihres Ehebruchs entlassen und ihr den Scheidebrief gegeben hatte, sich ihre treulose Schwester nicht fürchtete, hinzugehen und auch Hurerei zu treiben. Und so kam es, dass sie durch ihre leichtfertige Hurerei das Land entweihte und sie trieb Ehebruch mit Stein und Holz. Trotz alledem ist ihre treulose Schwester Juda nicht von ganzem Herzen zu mir zurückgekehrt, sondern nur zum Schein, spricht der Herr. Und der Herr sprach zu mir, Israel, die Abtrünnige, steht gerechter da als Juda, die Treulose. Geh hin, rufe diese Worte aus gegen den Norden hin und sprich, kehre um Israel, du Abtrünnige, spricht der Herr. Ich will mein Angesicht nicht vor euch verdüstern, denn ich bin gnädig, spricht der Herr. Ich zürne nicht ewiglich. Nur erkenne deine Schuld, dass du dem Herrn, deinem Gott, die Treue gebrochen hast und hierhin und dorthin zu den Fremden gelaufen bist. Unter jeden grünen Baum, aber auf meine Stimme habt ihr nicht gehört, spricht der Herr. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich bin euer Eheherr. So. Eine andere sehr intensive Stelle, die ich Ihnen mal mit nach Hause geben möchte, ist Hesekiel 16. Also wir werden noch viele, viele andere Stellen finden, wo Gott dieses Bild aufnimmt. Gott sagt, er ist wie der Eheherr, wie der Ehemann. Und sein Volk ist die Ehefrau. Und was für eine Ehefrau? Eine, die ihm weggelaufen ist. Die sich vielen anderen Männern dargeboten hat. Was sind diese anderen Männer? Es sind Götzen. Falsche Götter. Israel ist ein Bund mit Gott eingegangen. Israel ist mit Gott verbunden. Wie in einer Ehe. Und Israel läuft weg und Gott erklärt hier, in Jeremia macht das nochmal so deutlich, er hatte allen Grund, diese Ehe aufzulösen, diese Verbindung aufzulösen. Er hat die rechtlichen Voraussetzungen eindeutig. Auch das, was Jesus sagt, Scheidung ist falsch, außer bei Hurerei. Sagt Jesus noch für uns betreffend, die Verschärfung des Gesetzes. Und Gott sagt, Israel hat ganz oft Hurerei betrieben, immer wieder. Aber er sagt, komm wieder her. Komm wieder her. Gott gibt so ein starkes Bild uns auch für die Ehe damit. Es geht zuerst um Israel, aber es gibt auch ein ganz starkes Bild uns für die Ehe. Er sagt, es war nicht einmal, es war nicht zehnmal, es war immer, immer wieder. Komm zurück. Erkenn, was du getan hast und komm wieder her. Gott macht da die Türen ganz weit auf. Und wir müssen uns bewusst machen, Gott wählt dieses Bild nicht von ungefähr. Israel, also Gott und Israel als Ehemann und Ehefrau. Wir müssen es nochmal ins Bewusstsein rufen. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Gott ist nicht in eine Situation gekommen wie wir, als wir auf die Welt kamen, Es waren bestimmte Voraussetzungen. Wir gucken, welche Bilder können wir jetzt gebrauchen, um etwas deutlich zu machen? Was kennen die Menschen? Was gibt es schon? Gott hat alles gemacht. Und alles, was wurde, wurde durch Gott. Das heißt, Gott wusste vorher, wie die Beziehung von ihm zu seinem Volk sein wird. Gott ist ewig und allwissend. Gott wusste, wie die Beziehung zu Israel sein wird. Und Gott erschafft die Ehe, dass wir in eine Beziehung treten können, anhand derer wir verstehen, wie er die Beziehung zu seinem Volk hat. Das heißt, in einer Ehe können wir etwas nachvollziehen, wie ist die Beziehung von Gott zu seinem Volk. Dieses umeinander werben, dieses Aufpassen, diese Riesenverantwortung, diese riesige Gnade, Vergebung, Hingabe, Liebe. Also Gott benutzt nicht die Ehe jetzt mal als Krückenbild, was er sich greift, sondern Gott hat sowohl sein Volk geschaffen, als auch die Ehe erfunden. Das ist ein Riesenvorrecht. Das ist ein Riesenvorrecht. Und ein dritter und letzter Unterpunkt. Das ist Jesus und seine Gemeinde. Es gibt verschiedene Bilder, mit der Jesus uns seine Beziehung zu seiner Gemeinde verdeutlicht. Also die Gemeinde der wirklich Herausgerufenen. Und eins davon ist der Bräutigam und die Braut. Und wir finden das an verschiedenen Stellen, mehrfach in der Offenbarung 21 und 22. Und wir finden das in der Ehetafel. In der Ehetafel, Epheser 5, das ist so der Klassiker bei Hochzeitspredigten. Epheser 5, 22. Wo die Verantwortung von Mann und Frau in der Ehe erklärt werden. Die Aufgaben und die Verantwortung von Mann und Frau in der Ehe. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches hat, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Also hier ist es nochmal ganz deutlich erklärt, die Ehe ist ein Bild für die Beziehung von Christus zur Gemeinde. Nicht umgekehrt. Jetzt ist nicht die Ehe als Krücke genommen. Sondern die Ehe soll uns helfen zu verstehen, zum einen, wie die Beziehung ist zwischen Jesus und der Gemeinde, und zum anderen zeigt dieser Zusammenhang auch diese riesige, riesige Aufgabe innerhalb einer Ehe an. Die Riesenverantwortung für beide Ehepartner. Ein ganz anderes Bild als im Hinduismus, als im Islam. Ganz anderes Bild von Ehe und Verantwortung. Der Mann soll seine Frau lieben und sich selbst für sie hingeben. Er soll sich selbst aufopfern für sie. Und die Frau soll das tun, was wir nach 1. Mose 3 gelesen haben, was die besondere Herausforderung ist, soll sich ihm unterordnen und ihm dienen. Und so ist Jesus und seine Gemeinde. Es ist ein Riesenvorrecht, dass Gott es schenkt, dass Menschen, und Gott wusste, wie wir Menschen sind, von jedem Einzelnen, dass wir Menschen eine Beziehung eingehen können, die ein Bild ist für die Beziehung Gottes zu seinem Volk und Gottes zu seiner Gemeinde. Wir können das nur, weil Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat und weil Gott diese Ehe gestiftet hat. Wir sehen, wie Ehen sind und Eheprinzipien sind in anderen Zusammenhängen, wo Ehen nur wirtschaftliche Motivation haben oder wo es einem der Ehepartner von Rechts wegen schlecht geht. Und da muss man ganz ehrlich zugeben, meist ist es die Frau in den meisten Kulturen, wo die Frau zu einer Sache gemacht wird, rechtlos ist. Und hier ist es ganz, ganz anders. Beide sind in eine unverdiente Vorrechtsposition gestellt. Und Gott hat das Ganze geschaffen, nicht nur für ein gutes Zusammenleben der Menschen, nicht nur, dass die Menschen in geordneten Bahnen fruchtbar sein können und sich mehren. Es geht um viel, viel mehr. Es geht nicht nur um Ordnung schaffen, es geht um Verstehen. Weil erstmal, wenn wir hören, die Beziehung von Jesus zur Gemeinde ist wie die in unserer Ehe, sagen wir, okay. Und dann kommt jetzt unsere Eheerfahrung abgespult. Also die Beziehung ist völlig problemlos, sagen wir vielleicht. Oder wir sagen, ganz schön herausfordernd manchmal. Oder mit viel Arbeit verbunden, sehr lohnenswert. Oder sagen, oh, vielleicht mit viel Leid verbunden. Dann rattern unsere eigenen Erfahrungen ab. Wir haben alle ja mit Ehe zu tun. Wenn wir nicht verheiratet sind oder noch nicht verheiratet sind, waren es möglicherweise unsere Eltern, die Ehe gelebt haben oder es versucht haben. Leute in unserem engsten Kreis. Viele, vielleicht sogar die meisten von uns, sind in Ehen reingeboren. So ist Beziehung von Jesus zu der Gemeinde und Gott erklärt uns gleich, ja, und zugleich ist das ein Maßstab, nach dem ihr streben sollt. Eure Ehe soll auch sein, wie die Ehe zwischen dem Bräutigam und der Braut. Wow. Wow. Jetzt wollen wir nochmal zurückschauen. Gott sagt, ich hasse die Ehescheidung. Warum? Weil das Wesen, wie Gott die Ehe geschaffen hat, wie er sie gewollt hat und wie er sagte selber, Trauzeuge ist, wie Gott es möglich macht, dass aus zwei Individuen mit eigenen Köpfen eins wird, immer mehr, nie perfekt, aber immer mehr. Gott stiftet das. Gott hat nicht nur diesen Rahmen gesteckt, sondern er wirkt in der Ehe. Und dann hängt es von uns ab, wie sehr wir das abwehren und in die andere Richtung laufen oder uns danach ausstrecken. Gott hasst die Ehescheidung, weil er Israel niemals aufgegeben hat. Weil er Israel immer die Treue gehalten hat. Obwohl er jedes Recht dazu gehabt hätte, Israel zu verstoßen. Und trotzdem hat er wie ein Ehemann mit unvorstellbarer Geduld und Treue und Liebe immer wieder um Israel geworben und immer wieder die Arme aufgemacht gegenüber Israel. Und das ist einmalig. Gott hat sich nicht geschieden. Warum hasst Gott die Ehescheidung? Weil Gott seine Gemeinde nicht aufgibt. Seine Gemeinde, das wissen wir, wenn wir uns anschauen, seine Gemeinde ist nicht einfach. Seine Gemeinde ist oft kompliziert. Seine Gemeinde ist oft bockig. Seine Gemeinde ist oft lau, wie auch Israel oft lau war. Seine Gemeinde rennt eigene Wege. Aber Jesus gibt seine Braut nicht auf. Wir wissen, wenn der Bräutigam kommt, dann holt er seine Braut. Gar keine Frage. Er holt seine Braut ab. Gott hasst die Ehescheidung. Wir sehen da drin, ist nicht die Härte, die wir zuerst spüren. Es ist nicht, dass Gott hat kein Verständnis für die schwierigen Situationen. Gott macht klar, Ehe ist eine Entscheidung. Gott sagt nirgendwo, Ehe ist die ganze Zeit Schmetterling im Bauch. Gott sagt nicht, Ehe ist eine Beziehung ohne Probleme, sondern ganz im Gegenteil, er zeigt uns, Ehe ist eine Beziehung mit viel Problempotenzial zumindest. Macht euch das bewusst. Mit ganz viel Segens- und Freudespotenzial, aber auch mit ganz viel Problempotenzial. Gott sagt, Ehe ist eine Entscheidung. Und Gott ruft uns auf in diesem Text, den wir jetzt noch einmal gemeinsam lesen werden zum Abschluss. Ruft uns auf in diesem Text. Sei treu. Nicht mach's dir einfach. Nicht folg deinen Gefühlen. Weil deine Gefühle können auch genau das Gegenteil sagen von sei treu. Sei treu. Sei beständig. Entheilige nicht. Und Gott kennt jede einzelne Situation. Gott kennt die Situation, wo Menschen verlassen wurden und nichts gegen machen konnten. Auf jeden Fall alles, was sie probiert haben, ging nicht. Sie wurden verlassen. Gott kennt das Leid und die Herausforderungen, kennt alle Traurigkeiten, kennt alle Fiesheiten, die dort geschehen sind. Es muss alles an Gott vorbei. Und wir wissen, menschlich spräche vieles dafür, dass man sagt, ja, mach einen Schlussstrich. Und Gott sagt, nein, ich kenne dich, ich verstehe dich besser als du selbst, aber sei treu. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Warum sind wir dann so treulos einer gegen den anderen und entweihen den Bund unserer Väter? Juda treulos gehandelt und ein Greuel verübt in Israel und Jerusalem, denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Der Herr wird den Mann, der so etwas tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs, das sich regt und redet, auch den, der dem Herrn, der Herrscher, eine Opfergabe darbringt. Und zum anderen tut auch ihr das. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, so dass er sich nicht mehr zu den Opfergaben wenden und sie nicht mit Wohlgefallen aus euren Händen annehmen mag. Und ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und hat er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichem Samen. So hütet euch denn in eurem Geist, und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr der Herrscher. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Und wenn wir untreu werden, wenn wir untreu werden gegenüber unserem Herrn und gegenüber dem Menschen, dem wir uns verbunden haben, vor Gott, mit Gott als Trauzeugen, dann müssen wir das klären. Dann müssen wir drum beten und praktisch handeln, dass wir einen Weg gehen, wo geheilt wird. Wo Lüge ersetzt wird durch Wahrheit und Heimlichkeit ersetzt wird durch Offenheit. Gott sagt, sei treu. Und Gott weiß, wie schwer das ist. Gott weiß, wie schwer die einzelnen Situationen sind. Aber er sagt, das hebt nichts auf. Sei treu und hoff auf seine Hilfe in dem. Und sieh zum anderen die große Gnade. Gott ist nicht nur Trauzeuge. Gott ist bei jedem Tag Ehe dabei. Bei jedem der Partner. Und Gott hilft und verändert, wenn wir es auch zulassen. Wenn wir uns bereit machen, nicht eigenwillig unsere Ehe zu leben oder auch die Ehe zu suchen oder eigenwillig die Ehe aufzugeben, dann ist Gott treu, wahr und gerecht. Und darauf dürfen wir einfach bauen. Amen.